In unserem Thema, was uns ja beschäftigt, wann ist ein Mensch gesund, wann ist er krank, möchte ich heute mal darüber nachdenken, was ist eigentlich Krankheit? Ich ergänze, was ist eigentlich Leid? Denn Krankheit ist Leid und Leid ist auf Krankheit, oder? Läuft ja zusammen. Und wie können wir Leid oder Krankheit verstehen und überwinden? Das ist mein Leitthema heute und ich versuche einmal 7 Antworten zu geben. Nun ist dieses Thema der sogenannten Theodizee, also wie kann ein gerechter und liebender Gott Leid zulassen, sehr, sehr umfangreich. Es erschließt sich heute nur ein winzig kleiner Teil und das möchte ich einmal tun anhand eines riesigen Gebietes. Und ich möchte das an einer Person illustrieren, wie diese Person mit Leid umgegangen ist, wie sie Leid selber lernte zu verstehen. Es geht um den alttestamentlichen Propheten Jeremia. Betrachten wir einmal ein Stück weit sein Leben. 627 vor Christus, also lange, lange, lange her, wurde dieser Mann als damals 20-Jähriger von Gott zum Prophetendienst berufen. Ein Prophet war damals im Alten Testament Gottes Sprachrohr. Er sollte Könige beraten oder leitende Regierungsbeamte. Er war sein Sprachrohr für die Menschen. Er predigte ihnen, wie Gott denkt. Und er sagt auch, was in den Augen Gottes richtig und was in den Augen Gottes falsch ist. Dabei gehört auch dazu, den Menschen zu sagen, welche Folgen ihr Handeln direkt oder langfristig, persönlich, aber auch als Kollektiv, in diesem Fall für das Volk Israel, haben könnte. Und Jeremia war einer der Propheten, den offenbarte Gott auch darüber hinaus endzeitliches Handeln. Wie wird Gott einmal in der Zukunft handeln? Jeremia wird zu einer Zeit berufen, als König Josia regierte, ein sehr feiner, gottesfürchtiger Mann. Und anschließend regieren gottlose Könige. Und in dieser Zeit gibt es umfassende politische Veränderungen im Vorderen Orient. Das damalige Assyrische Reich stammt nach dem Tod von Assurbanipal im Jahr 627 vor dem Zusammenbruch. Und nachdem Ninive zerstört wurde, traten die Babylonier ihre Herrschaft an. In der Entscheidungsschlacht bei Karkemisch, damals 605 vor Christus, vergesst das ganz schnell wieder, nur mal zum Hintergrund, siegte der Kronprinz Nebukadnezar gegen Assyrien. Und Babylon stieg damals zur ersten großen Weltmacht auf und eroberte Land für Land. Auch Israel war betroffen und wurde von Nebukadnezar erobert. Und in 4 Deportationswellen führte der König Nebukadnezar das Volk der Juden nach Babylon. Am Ende wurde im Jahre 586 vor Christus Jerusalem und der Tempel vollständig zerstört. Diese letzten 3 jüdischen Könige, Joachim, Joachin und Zedekia, waren ausgesprochen gottlos und verhöhnten Gott und missachteten Jeremia und dessen göttliche Botschaft. Jeremia war es gegeben, dass er nach dem Untergang Jerusalems mit der armen Landbevölkerung im Land wohnen bleiben durfte. Nebukadnezar setzte Gedalia zum Statthalter über dieses Gebiet ein. Er wurde von Juden ermordet und aus Angst vor Nebukadnezars Rache flohen die letzten verbliebenen Juden nach Ägypten und zwangen auch Jeremia mitzugehen. Und dort starb er dann. Gott hat diesen Mann berufen, um das Volk zu warnen. Sie sollten ihm, Gott, die Treue halten und sie sollten Gottlosigkeit ablegen. Sie wollten zu Gott zurückkehren, dann würde er sie vielleicht vor dem Untergang bewahren. Jeremia wird berufen, um beides zu verkündigen. Das Gericht Gottes im Falle der Unbußfertigkeit und göttliche Gnade im Falle dessen, dass die Menschen zu Gott zurückkehren. Gott hat seinem Propheten Jeremia aber sehr klar gesagt, dass sein Volk die Botschaft nicht hören will. Und dass nicht ein einziger in seiner über 40-jährigen Dienstzeit sich zu Gott bekehren wird. Gott hat ihm gesagt, dass er viel zu leiden hat und dass er kriegerisches Elend mit ansehen muss. Und so kam es. Und Jeremia ist unter dieser Last des Prophetenamtes immer wieder zusammengebrochen. Und Gott hat ihn immer wieder aufgerichtet. Das gottlose Volk verachtete Jeremia. Oft war er im Gefängnis. Aber in allem hielt er Gott die Treue. Und sein erlebtes Leid, 40 Jahre lang, und wie er damit umging, schreibt er in den sogenannten Klageliedern auf, was uns in der Bibel hinterlegt ist. Und ich möchte uns heute einmal hineinnehmen mit in Klagelieder 3. Dort bekommen wir 7 Antworten insgesamt. Wie können wir Leid überwinden? Wie können wir Leid verstehen? Jeremia schreibt zuerst einmal, Klagelieder 3, Vers 17 folgende, was Frieden und Glück ist, weiß ich nicht mehr, Herr. Du hast mir alles genommen. Darum sage ich, meine Kraft ist geschwunden und meine Hoffnung auf den Herrn ist dahin. Meine Not ist so groß, ich habe keine Heimat mehr. Schon der Gedanke daran macht mich krank. Und doch denke ich ständig daran und liege am Boden. Aber eine Hoffnung bleibt mir noch, an ihr halte ich fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu, groß ist deine Treue, o Herr. Darum sage ich, Herr, ich brauche nur dich, auf dich will ich hoffen. Wie kommt ein leidgeprüfter Mann, ein kranker Mann, ein Flüchtling in Ägypten zu diesen grandiosen Erkenntnissen und zu diesen Aussagen, auf dich will ich hoffen, Gott? 7 Antworten. Die erste dazu, Leid oder Krankheit kann nur verstanden oder bewältigt werden in enger Gemeinschaft mit Gott. Lesen wir den Text weiter, dort steht, denn der Herr ist gut zu dem, der ihn vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Darum ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Und es ist gut für einen Menschen, wenn er schon früh lernt, Schweres zu tragen. Wenn Gott ihm eine Last auferlegt, soll er sich darunter beugen und ruhig bleiben. Geduldig ertrage er sein Leid, vielleicht gibt es ja noch Hoffnung. Wenn er geschlagen wird, soll er die Wange hinhalten und die Demütigung ertragen. Diese Aussage hier, es ist gut für einen Menschen, dass er früh lernt, auch Schweres zu tragen, das hören wir nicht gern. Leben muss glatt laufen, ohne Probleme, möglichst in körperlicher Gesundheit, natürlich mit genügend Geld. Alles andere wird ausgeblendet. Und die Werbung gaukelt uns täglich in Hochglanzform eine heile Welt vor. Doch diese Welt ist nicht heil. Sie ist krank, sehr krank sogar. Und jeder von uns wird leidvolle Erfahrungen machen. Das ist leider garantiert. Und darum müssen wir es von Kind auf lernen, dass es auch Schweres im Leben gibt. Es gehört einfach dazu. Wie lernen wir es? Wenn wir in enger Gemeinschaft mit Gott bleiben. Jesaja, ein anderer Prophet aus dem Alten Testament, hat in seiner Notlage ähnliche Erfahrungen gemacht. Und er schreibt, die fest auf Gott vertrauen, bekommen täglich neue Kraft. Jesaja 40, Vers 31. Hier liegt ein tiefes Geheimnis. Mitten im Leid, mitten im Krebs, mitten in traumatischen Situationen oder wenn liebe Angehörige sterben, hier in enger Gemeinschaft mit Gott, kann das alles verstanden und bewältigt werden. Wenn wir im Leid unseren Blick von Gott wegkehren, drohen wir im Strudel unserer selbst unterzugehen. Die erste wesentliche Aussage ist, haltet fest an Gott. Werft euer Vertrauen nicht weg. Gott wird durchtragen. Es gibt in der Bibel so viele Verheißungen, die uns Gottes Hilfe, seine Liebe, sein Durchtragen zusagen. Wir dürfen das im Glauben annehmen. Und das gibt Kraft, täglich neu, uns möglichen leidvollen Situationen stellen zu können. Jesus Christus sagt dazu, kommt her zu mir, wenn ihr euch abmüht und wenn ihr unter Lasten leidet. Ich will euch Frieden geben. Nehmt meine Herrschaft an und lebt da drin. Lernt von mir. Ich komme nicht mit Gewalt und auch nicht mit Überheblichkeit. Bei mir findet ihr alles, was eurem Leben Sinn und Ruhe gibt. Ich meine es gut mit euch und bürde euch keine unerträgliche Last auf. Matthäus 11, 28 bis 30. Das hat Jesus gesagt. Ja, wir verstehen in den seltensten Fällen nur, warum Leid da ist. Oder warum Gott es nicht verhindert hat. Warum er es zugelassen hat, vielleicht sogar geschickt hat. Wir verstehen es oft nicht. Und es ist auch müßig, dass wir meinen, für alles eine Antwort zu haben. Nein, das haben wir nicht. Und das müssen wir auch ganz ehrlich uns eingestehen. Und trotzdem wollen wir es lernen, unserem Schöpfer zu vertrauen und ihm die Gemeinschaft nicht aufzukündigen. Ja, und das sagt Jesus auch, kommt doch ehrlich zu Gott, so wie wir sind. Wir dürfen ihm unsere Not hinschreien, wir dürfen klagen und weinen. Und wenn wir das bei dem Propheten Jeremia lesen, Kapitel für Kapitel oder die Klagelieder, dann sehen wir auch an den Mann, der leidet, der weint, der schreit, der sogar sagt, Gott, ich verfluche mein eigenes Leben. So tief unten war er in seinem Leid. So ehrlich dürfen wir mit Gott sein. Übrigens, das hilft, wenn wir unserem Herzen Luft machen können, auch indem wir mal unsere Klagen ihm darstellen. Das ist eine enorme Befreiung. Ich war ja vor kurzem mal in einer Reha-Maßnahme und da gab es Sandsackboxen, fand ich furchtbar. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist eine therapeutische Form. Und dann wird dir gesagt, jetzt nimm mal das, was dich gerade am dollsten bewegt, was dich am meisten Kummer macht, den größten Schmerz. Und jetzt schrei das raus und box dabei gegen den Sandsack. Eine Therapieform. Ich konnte damit nicht so viel anfangen, aber ich habe einen, der mit mir zusammen da boxte, der war richtig in seinem Element und er sagte mir, es tat mir so gut, hat er hinterher gesagt. Einfach mal das rauszulassen, die Not, wir dürfen das Gott bringen. Und das ist gut so. Gott hört es und wird unserem Herzen, so sagt es Jesus, wieder Frieden und Ruhe geben. Auch wenn das Leid, vielleicht auch die Krankheit bleibt und nicht weggenommen wird. Ein zweites dazu. Mitten im Leid, mitten in der Krankheit ist immer noch Gottes Güte sichtbar. Die Güte des Herrn hat kein Ende, schreibt Jeremia. Sein Erbarmen hört niemals auf. Oder etwas weiter. Denn der Herr verstößt uns nicht für immer. Er lässt uns leiden, aber dann erbarmt er sich wieder, denn seine Gnade ist groß. Zwei Dinge fallen mir auf. Wollen wir Leid verstehen und verarbeiten, müssen wir zuerst einmal aus der Abwärtsspirale unser Selbst heraus. Tun wir es nicht, bleiben wir im Strudel unserer Selbst und werden im Selbstmitleid ertrinken und versinken. Wie kommen wir heraus? Ganz einfache Antwort. Indem wir das Gute sehen, das Gott tut in dieser Welt, an uns, an meiner Familie, an Menschen, die ich kenne, in der Gemeinde oder wo auch immer. Wir beteten vor einiger Zeit für eine Frau in einer Gemeinde, das war nicht hier. Sie hatte Krebsdiagnose bekommen und sollte 2 Wochen später wiederkommen, damit man dann bespricht, wie es weitergeht. Die Diagnose war eindeutig. 2 Wochen später ist sie wieder beim Arzt und der Arzt sagt, ich kann nichts entdecken. Wir haben doch klare Werte gehabt. Ich kann nichts sehen. Sie sind geheilt. Das kann Gott tun. Das kann Gott schenken. Das Gute. Kann ich mich noch freuen an den kleinen Dingen des Lebens? Kann ich noch sehen, was Gott Gutes tut in dieser Welt? Und noch eine Aussage. Je leidvoller die Situation ist, Gott wird es zu seiner Zeit beenden. Das Maß und die Dauer vom Leid und auch wie intensiv es ist, das legt Gott fest. Für das Volk Israel bedeutete es damals, dass Gott nach 70-jährigem Exil im Jahre 539 vor Christus dem König Kyros beauftragt hatte, das Volk ins Land Israel zurückzuführen. 70 Jahre Leid und dann war das zu Ende. Für Jeremia bedeutete es allerdings, dass das punktuelle Leid, der Krieg, nicht die kriegerischen Handlungen, das hörte auf. Aber sein Leid, dass er ein Gefangener, ein Flüchtling blieb, das blieb leider bis zu seinem Lebensende und hatte sich nicht verändert. Es war ihm nicht gewährt, sein geliebtes Jerusalem wiederzusehen. Dem einen beendet Gott sein Leid nach kurzer oder mittlerer Zeit, dem anderen vielleicht erst mit seinem leiblichen Tod. Aber wie gut ist es zu wissen, dass wir Christen nach unserem Erdenleben in unbeschreiblicher Herrlichkeit bei Gott leben dürfen. Und dort gibt es kein Leid mehr, keine Tränen. Und das ist gut, Offenbarung nachzulesen. Ein drittes dazu. Auch das finde ich sehr, sehr trostvoll. Wie überwältigen wir Leid, Krankheit? Zu wissen, dass Gott mitleidet, wo Menschen Leid haben. Klagelieder 3, 33. Wenn er uns straft und Leid über uns kommt, so schmerzt es Gott selbst. Gott ist nicht jemand, der so ein kalter Despot ist, dem das alles schittigall ist, was da passiert. Sondern Gott leidet mit. Wir leben nun einmal in einer gefallenen Schöpfung. Gott hat alles sehr, sehr gut gemacht. Aber der Mensch hat von sich aus die Gemeinschaft mit Gott beendet. Er will nach seinen eigenen Gesetzen leben. Er fragt nicht mehr nach Gott. Und Gott lässt dem Menschen seinen freien Willen. Aber er leidet daran, wenn er sieht, wie Menschen in ihrer Gottlosigkeit zugrunde gehen oder wie sie in ihrer Gottlosigkeit Leben gestalten oder wie in der Gottlosigkeit auch Leid zugefügt wird. Wir können das ja bekanntlich sehr gut, wir Menschen, dass wir einander auch Leid zufügen. Ich rede nicht von kriegerischer Auseinandersetzung, ich rede auch von dem Kleinkrieg, den es hier immer wieder in den zwischenmenschlichen Beziehungen gibt. Er leidet daran, dass die ganze Schöpfung aufgrund des Sündenfalls in Mitleidenschaft gezogen ist. Und jeder von uns wird aufgrund dessen, dass wir in dieser gefallenen Schöpfung leben, selber leidvolle Erfahrungen machen müssen. Gott ist das nicht gleichgültig. Aber er hat sich eben entschieden, den freien Willen in die Menschheit zu legen. Und so liegt es an uns, wie wir damit umgehen und wie wir diesen freien Willen auch gestalten. Und Gott selbst hat dann auch in seinem Leid, was er empfunden hat, noch einen draufgepackt, indem er durch Jesus Christus das Erlösungswerk vollbracht hat. Wie viel Leid fügte ihm Gott das zuzusehen, wie der unschuldige und sündlose Jesus Christus für unsere Schuld am Kreuz stirbt. Wie gut zu wissen, dass Jesus selbst weiß, was Leid ist und mit uns mitfühlen kann. Richtig, nun mag jemand sagen, kann ich mir auch nichts verkaufen. Aber dennoch empfinde ich das als eine sehr, sehr trostvolle Aussage, jemanden an meiner Seite zu haben, der in allem mitfühlen kann und der weiß, wie es mir wirklich geht. Jetzt kommt eine sehr starke Behauptung. Viertens, wie lernen wir es, mit Leid und Krankheit umzugehen? Es kommt eine theologische Aussage. Krankheit oder Leid kommt letztendlich von Gott. Klagelieder 3, 34 steht folgende. Sie treten unsere Gefangenen. Sie beugen das Recht vor den Augen des höchsten Gottes. Sie betrügen uns vor Gericht. Hat der Herr das nicht gesehen? Wer kann etwas geschehen lassen, wenn der Herr es nicht befiehlt? Kommt nicht Glück und Unglück aus seiner Hand? Über diese theologische Aussage ist ganz, ganz viel geschrieben und gesprochen worden. Die letztendliche Antwort habe ich auch nicht. Aber die Aussage ist unglaublich provokant. Leid kommt letztlich von Gott. Das ist die Aussage, die Jeremia hier macht. Alles, Glück und Unglück, kommt letztlich von Gott. Wie schwer, bitteschön, ist das zu verstehen? Ich kann das nur deuten aus der Perspektive der Allwissenheit und Allmacht Gottes. Gott wusste genau, dass meine Mutter 1979 an Krebs sterben würde. Er hat es zugelassen, nicht verhindert und ist damit in letzter Instanz als souveräner Gott und Schöpfer auch dafür verantwortlich. Er hätte ja auch eine Welt schaffen können, ohne einen freien Willen, hat er aber nicht. Und damit trägt Gott die letztendliche Verantwortung für alles, was aufgrund des Sündenfalles auch schiefläuft. Aber dem einen oder anderen mag es helfen, diese schweren Gedanken zu denken in seiner Bewältigung von Leid. Ich rate dazu, klagt Gott nicht an. Denn letztlich ist es doch der Mensch, der den Sündenfall verursacht hat. Und letztlich ist es doch der Mensch, der den ganzen Blödsinn verzapft hat, den wir oft erleben. Gott hätte eingreifen können. Kann er jederzeit tun. Er kann einmal mit dem Finger schnipsen und dann ist alles passiert. Kann er machen. Er tut es aber nicht. Warum er es nicht tut, ich kann die Frage nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ich möchte mir nur mein Vertrauen in diesem Gott, der auch das Negative, für das Negative mit verantwortlich ist, nicht wegschmeißen. Ich möchte an ihm festhalten. Ein fünftes dazu. Jetzt kommen wir wieder zum Menschen zurück. Leid zu verstehen, Krankheit zu verstehen. Manches Leid, manche Krankheit ist selbstverschuldet. Klageliga 3, 39 und 40. Warum klagen wir? Der Herr ließ uns doch am Leben. Er straft uns nur für unsere Sünden. Kommt, wir wollen unser Leben prüfen und dann zurückzukehren zum Herrn. Diese Aussage gilt natürlich zuerst einmal dem Volk Israel. Aufgrund ihres jahrhundertelangen gottlosen Lebensstils hat Gott sie bestraft. Gott hat mit seinem Volk einen Vertrag geschlossen. Er hat gesagt, wenn ihr mir die Treue haltet, dann werde ich euch segnen, euch, eure Kinder, eure Enkel in die vielen Generationen hinein. Alles, was ihr tun müsst, ist, fragt nach mir und lebt nach den Ordnungen, die ich euch gebe. Und wenn ihr auf die Nase fallt, macht nichts, dafür gibt es ein Opfersystem, könnt ihr wieder aufstehen. So einfach hat Gott das gemacht. Was haben die Menschen daraus gemacht? Schon die zweite, schon die dritte Generation nach diesem Vertrag hatte überhaupt keine Lust mehr, mit Gott zu leben. Und fanden die gottlosen Völker und die Gottlosigkeit viel interessanter. Und Gott hat ganz viel Geduld gehabt. Ganz, ganz viel Geduld gehabt. Jahrhundertelang. Aber irgendwann war das Maß voll, wo Gott gesagt hat, so jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt ist das Maß der Sünde voll. Und nun erfülle ich das andere, was ich euch gesagt habe. Wenn ihr mir nicht die Treue haltet, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn es mal eine Hungersnot gibt. Wenn Feinde euer Land besiegen. Wenn es euch nicht gut geht. Und genau das trat ein. Nebukadnezar zerstört das Südreich. Genau das trat ein. Aber die Menschen sollten anhand dieser Bestrafung von Gott in sich gehen, Buße tun, zurückfinden zu Gott. Sie haben es getan und durften 70 Jahre später aus der Deportation zurück ins Land Israel kehren. Manches Leid, und da kommen wir jetzt zu uns heute, ist hausgemacht. Dort, wo ich nicht so lebe, wie Gott es sich vorstellt, wo ich Beziehungen zerstöre, wo ich mit meinem Körper Raubbau betreibe, wo ich Dinge tue, von denen Gott sagt, die sind nicht gut, muss ich mich nicht wundern, wenn ich dafür auch mal auf der Nase liege. Selber schuld, oder? Manches Leid ist hausgemacht. Dort, wo wir nicht so leben, wie Gott es sich vorstellt, ja, muss ich mich nicht wundern. Dort, wo ich Macht ausübe, Menschen manipuliere, meinen Egoismus zulasten anderer auslebe, dort entsteht Leid. Auch diese Form ist von Menschen verursacht. Gott kann das auch bestrafen. Wie viele Bibelstellen gibt es, wo unterdrückte Menschen Gott um Gerechtigkeit bitten und um Bestrafung der Unterdrücker? Und noch ein Aspekt. Ich bin alleine mit meiner Schuld vor Gott und vielleicht auch vor meinen Menschen verantwortlich. Und darum ist es wichtig, dass ich immer wieder auch in mich selbst gehe und frage, Jörg, wo hast du Dinge getan, die andere Menschen verletzt haben? Wo hast du Dinge getan, wo du mit dir jetzt vielleicht selber Schaden zufügst? Und die Bibel gibt uns einen ganz tollen Tipp, 1. Johannes 1, Vers 9 nachzulesen. Wenn wir unsere Verfehlungen, unsere Fehler, unsere Sünden, das, was wir falsch gemacht haben, bereuen und es vor Gott bekennen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott seine Zusage treu und gerecht erfüllt. Er wird uns vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Das ist Gottes Zusage. Aber es ist wichtig, dass wir auch immer wieder uns selbst prüfen. Ich weiß noch, vor vielen Jahren, als Gott mit mir ins Gespräch kommen wollte und ich nicht zuhören wollte, hat Gott mir 3 Verkehrsunfälle in kurzer Zeit geschickt. 2 hatte ich verschuldet, 1 nicht. Und dann ist ein junger Pastor bei mir und sagt, Jörg, ich glaube, Gott möchte mit dir ins Gespräch kommen. Hör doch mal zu, was er dir zu sagen hat. Manchmal müssen wir erst Schweres erleben, damit wir begreifen, was möchte Gott eigentlich von uns und wie möchte er mit uns ins Gespräch kommen. Ich möchte uns alle vor sowas bewahren. Wenn wir jeden Tag eine eigene kleine Bauchnabelschau machen, abends im Bett, kann das sehr heilsam und sehr gut sein. Ein 6. Leid wird überwunden, wo Menschen ihr Herz Gott ganz neu öffnen. Klagelieder 3, Vers 41. Ihm wollen wir unsere Herzen öffnen, zu ihm, der im Himmel wohnt, die Hände erheben und beten. Ein ganz wichtiger Bereich ist, von uns weg hin zu Gott. Das ist die Methode, wie Leid und Krankheit überwunden werden kann. Von uns weg hin zu Gott. Das ist das Leitmotto. Ich möchte euch eine Geschichte von einer Frau erzählen. Es ist viele Jahre her, die ich persönlich begleitet habe, diese Frau. Sie hat ihren Mann verloren durch einen sehr tragischen Hausunfall. Kurze Zeit später wird das erste gemeinsame Kind geboren. Das Kind wächst ohne Vater auf. Sie war so verzweifelt, dass sie am allerliebsten von der Brücke gesprungen wäre und Selbstmord gemacht hätte. Sie hat gesagt, das kann ich nicht, dann ist mein Kind tot. Und nur weil sie dieses Kind bekommen hat, zwang sie sich weiterzuleben und irgendwie dem Kind eine gute Mutter zu sein, es gut zu versorgen. Und sie hat Gott angeklagt. Sie hat geschrien und geweint. Sie hat mir viele Fragen gestellt, die ich ihr nicht beantworten konnte. Aber sie hat ihren Glauben nicht aufgegeben. Sie konnte nicht mehr beten. Sie hatte unendlich viele Fragen. Und sie sah in ihrem Leben null, überhaupt keinen Sinn mehr. Nur das Kind. Das wollte sie versorgen. Und die Liebe zu dem Kind zwang sie, weiterzuleben. Und sie ging dann in eine Therapie. Eine lange, lange Therapie in einer Klinik mit ihrem Kind. Und dort kam der Durchbruch. An einem Tag gab es einen kleinen Gottesdienst dort. Und an einem Kreuz, was in dem Raum, mitten im Raum stand, lagen einige Herzen, Holzherzen. Und sie nahm eines davon, betete und legte dieses Herz dann wieder am Kreuz nieder und sagte, Gott, ich schenke dir mein Herz ganz neu. Und sie ist, heute ist der Junge, ist mittlerweile erwachsen, sie ist eine fröhliche Frau, geht in ihrem Beruf, ist Lehrerin. Gott hat das wunderbar gemacht. Leid überwunden. Auch wenn die Antwort, warum der Mann sterben musste, bis heute unbekannt ist. Wir wissen es nicht. Und ein letztes dazu. Letztendlich hilft Gott selbst, alles, ich betone alles, Leid überwinden zu können. Klagelieder 3, 56 steht, Gott, verschließe dein Ohr nicht vor meinem Seufzen und Schreien, schreibt Jeremia. Und du hast mich erhört. Als ich rief, kamst du zu mir und sprachst, fürchte dich nicht. Herr, du hast mir geholfen und mein Leben gerettet. Jeremia überlebte die Belagerung von Jerusalem. Jeremia wurde nicht verwundet in kriegerischen Handeln. Er wurde nicht deportiert nach Babylon. Gott hat eingegriffen und hat ihm geholfen, auch wenn sein Leben schwer blieb und auch wenn es bedeutete, in Ägypten sterben zu müssen. Aber in dieser Situation lobt Gott Jeremia und sagt, du hast mir geholfen. Ja, Gott kann leidvolle Situationen beenden und das ist eine ausgesprochen mutmachende Aussage. Viele Christen können bezeugen, Gott hat mir geholfen. Er hat durchgetragen, er hat Leid beendet. Er hat aus notvollen Situationen herausgeführt. Viele Menschen können das zeugnishaft berichten. Und ich empfinde es immer wieder als ausgesprochen mutmachend. Er kann, weil er liebt. Für Gott ist nichts zu klein. Er kann das tun, was in seinem Willen begründet liegt. Und er wird es tun. So hat es Jeremia erlebt. Und ich wünsche mir, dass wir das auch so erleben können. Und dass wir dann ihm immer wieder durch Jesus Christus auch erleben als Freund, als Begleiter, als Seelsorger und als ganz persönlicher Helfer. Liebe Gemeinde, 7 Aspekte können uns helfen, Leid zu verstehen. Und ich ermutige jene, die heute leiden, öffnet euch Gott ganz neu. Und ich bete, dass jeder erleben möge, wie Gott Leid zu einem guten oder zu einem erträglichen Ende führen möge. Amen. Amen.